Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Wo wir uns heute über einen evolutionären Humanismus unterrichten lassen. Das Konzept einer strikt diesseitigen säkularen Ethik, die sich der Philosoph Michael Schmidt-Salomon auf die Fahnen geschrieben hat. Wir fragen ihn, was es damit auf sich hat, auch mit Blick auf das jüngste Buch von Michael Schmidt-Salomon, Entspannt euch, eine Philosophie der Gelassenheit, die ebenfalls von jenem evolutionären Humanismus inspiriert ist. Und damit willkommen zu unserer philosophischen Stunde. Ich bin Joachim Scholl, schön, dass Sie zuhören. Es war vor gut 15 Jahren ein veritabler Bestseller. Über 40.000 Mal verkaufte sich das Manifest des evolutionären Humanismus, entworfen, geschrieben von Michael Schmidt-Salomon. Er ist Jahrgang 1967. Als Pädagoge hat er seine schriftstellerische und philosophische Laufbahn begonnen mit vielen Schriften und Büchern. Inzwischen gerade ist ein neues erschienen, das eine Philosophie der Gelassenheit verspricht. Guten Tag, willkommen Michael Schmidt-Salomon.
Guten Tag.
Der Homo sapiens ist ein Zufallsprodukt, geworfen auf einen stäubchengroßen Planeten im Universum, von Gott weit und breit keine Spur. Das Einzige, was uns einigermaßen durch und nach vorne bringt, ist die Vernunft. Streng also, Mensch, deine Birne an. Lass den Mumpitz mit der Religion, du kannst trotzdem ein guter Mensch werden. Was sagen Sie, Herr Schmidt-Salomon, zu dieser meiner Kurzdefinition vom evolutionären Humanismus?
Gratulation, das hätte ich besser nicht hinbekommen.
Streng die Birne an, Religion ist Mumpitz, du kannst trotzdem ein guter Mensch werden, reicht
schon.
Naja,
wir müssen schon natürlich differenzieren, was wir unter dem Begriff Religion meinen. Das kann ja sehr Unterschiedliches bedeuten. Religion im Sinne von Schleiermacher, Sinn und Geschmack fürs Unendliche haben, ist etwas, was kein Mumpitz ist, sondern wegweisend meines Erachtens. Aber ich glaube, dass dieser Sinn und Geschmack fürs Unendliche heute sehr viel stärker durch Wissenschaft und Philosophie genährt wird, als durch die traditionellen Offenbarungsreligionen.
Das Konzept fußt auf den Ideen des Briten Julian Huxley, Bruder übrigens von Aldous Huxley. Julian Huxley hat den Begriff in den 1960er Jahren geprägt vom evolutionären Humanismus. Was hat Sie denn, Michael Schmidt-Salomon, fast ein halbes Jahrhundert später drauf gedacht, dieses Konzept noch einmal grundsätzlich zu definieren und zu entwickeln?
Also ich fand es sehr faszinierend, dass der evolutionäre Humanismus als philosophisches Rahmenmodell sehr verschiedene philosophische und auch wissenschaftliche Sichtweisen auf einen gemeinsamen Nenner bringt. Und diese Einheit des Wissens ist wichtig, denn nur so kann es uns gelingen, ein adäquates Bild der Wirklichkeit zu entwickeln. Und nur wenn wir ein solches adäquates Bild haben, können wir auch angemessene Lösungsstrategien finden für die großen Probleme, vor denen wir als Menschheit stehen.
Inwieweit hat denn dieser evolutionäre Humanismus dann noch mit dem traditionellen Humanismus zu tun? Also so ist das im Grunde dann nicht eine Art fokussierte Menschenfreundlichkeit à la Erasmus von Rotterdam, nur minus die Religion?
Naja, also was den Humanismus natürlich auszeichnet, ist diese traditionelle humanistische Orientierung an den Menschenrechten, an der Freiheit und Gleichheit aller Individuen. Das ist natürlich auch eine Grundlage des evolutionären Humanismus, aber er verbindet dies sehr konsequent mit den Ergebnissen der modernen empirischen Forschung. Also er ist evolutionär in zweierlei Hinsicht. Einerseits, weil wir den Menschen selbstverständlich als ein ungeplantes Produkt der natürlichen Evolution begreifen, aber auch, weil wir nicht von absoluten, unantastbaren, ewig gültigen Wahrheiten und Werten ausgehen, sondern vielmehr meinen, dass wir unsere Vorstellung über die Welt permanent kritisch hinterfragen und dann gegebenenfalls auch verändern müssen. Es ist also kein starres, statisches Weltmodell, sondern ein offenes, dynamisches, das darauf ausgerichtet ist, sich selbst evolutionär weiterzuentwickeln. Und das haben wir bei den klassischen Formen des Humanismus so nicht unbedingt gegeben.
Sie, Herr Schmidt-Salomon, sind ja Mitbegründer und Vorstand der Giordano-Bruno-Stiftung. Bei diesem Namen lodert natürlich ein historisches, unseliges Scheiterhaufenfeuer. Allerdings ist das auch über 400 Jahre her. Nun haben ja jenseits der Fundamentalisten jetzt gerade die liberalen Christen und auch die Kirchen, könnte man doch sagen, längst ihren Frieden mit der Wissenschaft geschlossen. Wozu brauchen wir denn einen solcher Art entschiedenen Humanismus?
Zunächst einmal stimme ich Ihnen natürlich zu. Es gab auch eine wirklich dramatische Entwicklung der Theologie in den letzten Jahrzehnten, gerade hier in Westeuropa. Aber wir sollten diese spezifische, aufgeklärte Form von Religion nicht verwechseln mit dem, was weltweit unter Religion verstanden wird und was ja auch auf der politischen Weltbühne sehr deutlich wird. Wenn wir uns umschauen, dann gibt es sowas wie eine Internationale der Nationalisten, die nationalen Chauvinismus mit reaktionären religiösen Werten verrühren, ja, egal wo sie hinschauen. In den USA haben sie diese evangelikale Ausprägung des Christentums, in Polen diese katholische Variante. Sie haben in Russland die orthodoxe Kirche, die reaktionäre Position verschärft. Wir haben es in islamischen Ländern, in Saudi-Arabien, im Iran, in der Türkei. Wir haben es in Israel, da ist es dann von den jüdisch-orthodoxen geprägt. Wir haben es in Indien, wo die größte rechtspopulistische Partei der Welt regiert, die das auf einem sehr militanten Version des Hinduismus gründet. Also wir haben dieses Problem und das habe ich eigentlich schon in den 90er Jahren erkannt, dass wir tatsächlich vor der Gefahr stehen, dass das 21. Jahrhundert zu einem Jahrhundert der globalen Religionskriege wird.
Nun wissen wir aber auch umgekehrt gut aufgeklärt, wohin blinde Wissenschaftsgläubigkeit und Fortschrittsoptimismus ungebremster führen kann. Sie selbst, Herr Schmidt-Salomon, reflektieren in Ihrem Manifest die Dialektik der Aufklärung. Wäre Ihnen ein friedliebender, gläubiger Mensch voller Herzensgüte nicht auch lieber als ein säkularer Dogmatiker und Technik-Nerd?
Ja, das hängt natürlich jetzt von dem Technik-Nerd ab. Aber Sie haben natürlich recht. Wir müssen ganz genau hinschauen. Und mein Buch, das wurde ja dann verortet in diese Strömung des neuen Atheismus. Es ist ja erschienen, bevor die großen religionskritischen Bücher von Richard Dawkins und Christopher Hitchens geschrieben wurden. Aber ich wurde dann gewissermaßen in diese Schublade reingesteckt. Mir persönlich ging es aber nie um einen neuen Atheismus, sondern um einen neuen evidenzbasierten Humanismus. Und natürlich arbeiten wir auch als Stiftung mit liberalen Gläubigen, mit liberalen Christen, mit liberalen Muslimen zusammen. Wir haben ja gewissermaßen ein gemeinsames Anliegen, nämlich den Fundamentalismus, den Fanatismus zurückzudrängen. Dennoch, als Philosoph, der natürlich auch an Wahrheitsfragen interessiert ist, komme ich nicht umhin, festzustellen, dass es doch einige logische Inkonsistenzen gibt, auch bei den liberalen Gläubigen. Und darauf, denke ich, muss man auch hinweisen.
Vor allem liberale Christen waren von ihrem Manifest doch gekränkt, wie Sie im Vorwort zur zweiten Auflage dann auch selber später geschrieben haben. Und man kann das durchaus nachvollziehen, wenn man ja auch so ein bisschen an unsere Zeiten denkt, wo überall Spaltung herrscht und man ja doch auch vielleicht einen Schulterschluss mit jenen Gläubigen suchen sollte, die ein humanistisches Religionsverständnis haben. Sie sagten ja selber schon, dass Sie da durchaus in einem produktiven Dialog stehen. Ich meine, so die christliche Caritas ist ja für meine Begriffe gar nicht so weit entfernt vom evolutionären Humanismus, der ja auch auf Herzensgüte, Verständnis, Gutes miteinander setzt.
Ja, es gibt ja tatsächlich auch Bücher und Seminare auf Kirchentagen, wo darüber diskutiert wird, ob jetzt beispielsweise die evangelische Theologie denn nicht vereinbar sei mit dem evolutionären Humanismus. Ich finde das interessant und wie gesagt, politisch rufe ich dazu auch auf. Also ich habe mal den Satz gesagt, Humanisten aller Konfessionen, vereinigt euch. Das hat ein paar Lacher erzeugt, aber es ist tatsächlich ernst gemeint. Wir müssen natürlich zusammenarbeiten. Die Menschen, die einen weltoffenen Zugang zur Welt haben, die müssen zusammenarbeiten gegen diese Dogmatiker, die immer nach einer Maxime agieren, du musst dran glauben oder dran glauben. Das ist eine wirkliche Gefahr. Dennoch meine ich auch, wir dürfen dieses Phänomen der aufgeklärten Religion auch nicht überschätzen. Denn es ist einerseits natürlich wichtig, dass es so eine Vermittlungsfunktion gibt zwischen Obskurantismus und Aufklärung. Aber die Frage ist, ob sich dieses Modell tatsächlich durchsetzen wird. Und da habe ich große Zweifel. Ich meine tatsächlich, bei dieser aufgeklärten Religion handelt es sich eher um eine allmählich absterbende Kulturerscheinung, wie Männergesangsvereine, die am Brunnen vor dem Tore singen. Man kann das bedauern, dass es abstirbt, aber wenn ich mir die Welt anschaue, stelle ich fest, dass die Menschen entweder konsequente Säkularisten werden oder aber sehr konsequent den Vorstellungen der Religion folgen. Eine reine Metapherreligion, die sich selbst nicht mehr wirklich ernst nimmt, ist offensichtlich nicht besonders attraktiv. Und das habe ich im Buch eben auch beschrieben, vor 15 Jahren fast, Jesu Erlösungstat ohne Voraussetzung von Hölle und Teufel ist ungefähr so spannend wie ein Elfmeterschießen ohne gegnerische Mannschaft. Ja, das ist ein Problem, das einfach liberale Theologen haben, das sie irgendwie lösen müssen. Es ist zum Glück nicht mein Problem.
Ich danke dem lieben Gott jeden Tag, dass er mich zum Atheisten hat werden lassen. Das hat mal Georg Christoph Lichtenberg listig formuliert im 18. Jahrhundert. Ich vermute, dass Sie dieses Bonmot bestens kennen, Herr Schmidt-Salomon. Der Mensch trägt aber nun mal diese Sehnsucht nach dem Höheren, nach Transzendenz in sich. Er ist auch ein spirituelles Wesen. Wie geht denn der evolutionäre Humanismus damit um? Sie werden bemerkt haben, dass ich gerade den Begriff Gott vermieden habe.
Ja, natürlich. Ich sagte schon, dass eben Religion im Sinne Schleiermachers als Sinn und Geschmack fürs Unendliche, dass das etwas ist, was man auch als religionsfreier Humanist sehr wertschätzen kann. Max Weber hat ja mal behauptet, die Wissenschaft habe die Welt entzaubert, aber das ist eben nur die halbe Wahrheit. Denn die Wissenschaft hat uns auch den Blick eröffnet auf die unendlichen Dimensionen eines Universums, das sehr viel geheimnisvoller ist, als es sich sämtliche Religionsstifter haben vorstellen können. Wir müssen uns nur beispielsweise diese großartige Geschichte uns anschauen, die die Evolutionsbiologie über diesen Staffellauf des Lebens schildert. Diese allmähliche Veränderung der Arten, diese unzähligen Generationen von einzelligen Lebewesen, Mehrzellern, von Fischen, Amphibien, Reptilien, Säugetieren, die letztlich dann dieses kostbare Gut des Lebens immer weitergegeben haben, bis zu uns beiden, die wir jetzt dieses Gespräch führen. Das ist eine faszinierende Geschichte. Und ich denke, wer diesen realen Zauber des Kosmos erfahren hat, der wird sich mit dem, was die Religion uns da vorgeben, eher weniger anfangen können.
Sie haben Deutschlandfunk Kultur eingeschaltet, hören Sein und Streit, Philosophie am Sonntag. Heute mit Michael Schmidt-Salomon, dem Vertreter einer Philosophie strikter Weltlichkeit, wie er sie im Manifest des evolutionären Humanismus entworfen hat. Seine Ethik des evolutionären Humanismus haben Sie uns schon in den Grundzügen entwickelt, Herr Schmidt-Salomon. 10 Angebote formulieren Sie am Schluss. Bediene dich deines Verstandes, heißt eines, oder sei deiner Sache nicht so sicher. Immunisiere dich nicht gegen Kritik. Liebe deinen Nächsten wie deinen Fernsten. Das sind wunderbare Aufklärungssätze. Der alte Kant hätte ihn bestimmt dazu auch gratuliert. Aber selbst der aktuelle Papst könnte vielleicht sagen, ja, klar, machen wir doch auch alles schon. Was würden Sie ihm denn antworten?
Man muss sich das dann im Detail eben anschauen. Dadurch, dass der Papst etwas sagt, ist es ja nicht notwendigerweise falsch. Es ist auch nicht notwendigerweise richtig. Darum geht es ja auch bei diesen 10 Angeboten, dass wir erkennen, dass die Qualität eines Arguments völlig unabhängig davon ist, wer es äußert. Und da sehe ich eines der größten Probleme unserer Gegenwart, dass viele Menschen meinen, es reicht aus, moralisch auf der richtigen Seite zu stehen und aufrichtig empört zu sein. Wir brauchen wirklich diese Fähigkeit, unterschiedliche Sichtweisen unvoreingenommen gegeneinander abzuwägen. Und das ist vielleicht das Wichtigste dieser Angebote, die ich damals formuliert habe. Übrigens ist es auch ganz, ja, mehr oder weniger zufällig in das Buch reingekommen. Am Tag der Druckabgabe in der Druckerei habe ich, glaube ich, innerhalb von einer Stunde diese 10 Angebote geschrieben. Was irgendwie witzig ist, wenn man heute sich anschaut, wo die überall erscheinen und dass es arme Abiturschülerinnen und Schüler gibt, die das dann sogar in der Abiturprüfung machen müssen. Hätte ich das damals gewusst, hätte ich es vielleicht auch weggelassen.
Ein Angebot hat mir als alten Epikureer allerdings sehr, sehr gut gefallen. Genieße dein Leben, denn dir ist höchstwahrscheinlich nur das eine gegeben. Evolutionäre Humanisten sollen also fröhliche Gesellen sein. Hoch die Tassen.
Das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Strategie, um im Leben glücklich zu sein. Das wissen wir aus der empirischen Glücksforschung. Also die Menschen, die ihr Leben sehr genießen, die sind auch in der Lage, eben den Hedonismus auszuleben, also mit allen Sinnen zu genießen. Das reicht nicht aus, um eine sinnerfüllte Existenz zu haben. Dazu gehört auch, dass man seine Talente entfaltet und dass man gewissermaßen auch die Strategie des Altruismus wählt, denn wir sind ja Teamplayer als Menschen. Aber der Hedonismus ist schon ein wichtiger Aspekt und meine Philosophie ist durchaus eine epikureische Philosophie in vielerlei Hinsicht. Ich folge auch diesem Ratschlag der Epikureer, Carpe Diem, pflücke den Tag. Denn wenn es einen Stein der Weisen gibt, dann ist es der Grabstein. Gerade weil das Leben endlich ist, ist es so unendlich kostbar. Und wenn wir das Leben genießen, dann ehren wir damit in gewisser Weise auch die Menschen, die in der Vergangenheit für die Rechte gekämpft haben, die wir heute in Anspruch nehmen dürfen.
Zum Tod kommen wir zum Schluss. Mir ist noch das höchstwahrscheinlich aufgefallen in dem Angebot, ja, denn dir ist höchstwahrscheinlich nur das eine gegeben. Da habe ich gedacht, na, will da jemand vielleicht doch wiedergeboren werden oder sieht irgendwo ein Himmelsschlupfloch?
Nee. Aber ich bin ein sehr konsequenter Agnostiker. Das heißt, ich maße mir nicht an, die absolute Wahrheit verkünden zu können, sondern das ist immer alles unter einem agnostischen Vorbehalt, denn ich weiß, dass meine Bücher, meine Texte voller Fehler sind, nur bin ich selbst eben leider zu borniert, dass ich sie nicht erkenne. Und deswegen ist hier auch eben dieser Vorbehalt eingefügt worden. Ich selbst bin mir kaum einer anderen Sache so sicher wie der Tatsache, dass wir den körperlichen Tod nicht überdauern können.
Mit einem weiteren Angebot lässt sich nun die Brücke schlagen zu Ihrem jüngsten, frisch erschienenen Buch. Befreie dich von der Unart des Moralisierens. Diesen Grundsatz, den führen Sie jetzt in Ihrer Philosophie der Gelassenheit näher aus. Was ist denn hier so entspannend, wenn man sich von der Moral befreit?
Diese Vorstellung, dass wir die Welt kategorisieren müssten in Gut und Böse, hat nicht zu mehr Gerechtigkeit in der Welt geführt, sondern einfach zu mehr Selbstgerechtigkeit. Es gibt kaum etwas Relativeres als absolute Moralvorstellung. Wenn Sie sich in der Welt umschauen, bei christlichen, muslimischen, hinduistischen, jüdischen Fundamentalisten, jeder sieht sich als Vertreter des Guten im Kampf gegen das universelle Böse. Es ist eine Art kulturübergreifende Borderline-Störung. Das führt natürlich nicht zu einer größeren Gelassenheit, zumal wir ja immer unterstellen, dass irgendjemand sich anders hätte entscheiden können, als er sich in einem spezifischen Moment entschieden hat. Denn das ist die Voraussetzung einer moralischen Verurteilung. Und ich zeige in dem Buch auf, wenn man sich von dieser nicht naturalistischen Unterstellung verabschiedet, dann kann man sehr viel gelassener mit sich selbst und auch mit anderen umgehen. Denn man weiß, dass man gar nicht die Chance hatte, die Fehler, die man begangen hat, in der gegebenen Situation nicht zu begehen. Ich weiß, dass es schwierig ist, für viele Menschen zu verstehen, weil wir mit hochmoralischen Vorstellungen von Sühne und von Schuld geimpft worden sind, von Kindesbeinen an. Aber wenn man sich von dieser Vorstellung einmal befreit und sich selbst nicht mehr gar so ernst nimmt, wie das Albert Einstein ja auch gesagt hat, dann führt das zu einer Lebenshaltung, die ein entspannter, humorvoller, gelassener macht.
Stichwort Albert Einstein, das ist für mich die interessanteste Verbindung zum evolutionären Humanismus in Ihrem neuen Buch. Da gibt es nämlich das Kapitel Rationale Mystik. Und da sind wir nochmals bei der Spiritualität. Sie haben diesen bedeutenden Gewährsmann hier auf Ihre Seite gezogen, Herr Schmidt-Salomon, nämlich Albert Einstein, von dem es ja immer heißt, er habe am Ende seines Lebens, in dem er das Universum ja durchmessen hat wie kein Zweiter, doch wieder christlich-religiös das Knie gebeugt vor dem Wunder der Schöpfung. Und da kommen Sie aber und sagen, Moment, ja, Einstein hat von Gott gesprochen, aber ganz anders. Wie denn?
Richtig. Das ist diese kosmische Religiosität Einsteins, die geht nicht von einem persönlichen Gott aus, sondern ist gewissermaßen eine Verneigung vor diesem grandiosen, geheimnisvollen Universum. Und Einstein hat sich sehr stark persönlich verwehrt dagegen, dass man ihn gewissermaßen im Rahmen irgendeiner Offenbarungsreligion verortet. Er hat nicht daran geglaubt, dass es ein Jenseits gibt oder irgendetwas, was mit den traditionellen Glaubensvorstellungen verbunden ist, sondern ihm war schon sehr klar, dass das, was die meisten Menschen Religion nennen, eigentlich nur eine Ausgeburt ist jener fixen Idee vom Grandiosen selbst, dass die eigene Spezies wahnhaft in den Mittelpunkt des Universums rückt, um die eigene Großartigkeit nicht in Frage stellen zu müssen. Und die einsteinische Religiosität hatte überhaupt nichts Anthropozentrisches mehr. Diese Vorstellung, dass dieses Universum für uns exklusiv geschaffen wurde, das hat Einstein sehr massiv abgelehnt. Und ja, es ist ja A, unwahr, aber B, ist es auch nicht mal religiös, ja, im Sinne von Schleiermacher. Denn man hat keinen Sinn und Geschmack fürs Unendliche, wenn man das Universum, das gigantische, unendliche Universum auf einen Comicstrip runterbricht zu einem Lilliput-Universum, in dem wir aufrecht gehende Primaten eine bedeutende Rolle spielen. Das hat wirklich mit Religiosität in einem positiven Sinne nichts zu tun, auch nicht mit Spiritualität oder mit intellektueller Redlichkeit, denn es bedeutet eigentlich nur, dass man sich von morgens bis abends in die Tasche lügt.
Sie sprechen im Weiteren von einer einsteinschen Perspektive, die ja dann doch auch zu einer menschlichen Ethik wird. Der setzen Sie dann die Trumpsche Perspektive entgegen. Und da merkt man auf, was hat denn ein Donald Trump hier in dieser Sphäre verloren? Für was steht er?
Albert Einstein hätte sicherlich nicht allzu viel vom amerikanischen Präsidenten gehalten, denn für Einstein war klar, dass der Wert eines Menschen maßgeblich davon abhängt, wie sehr und in welcher Form er sich eben vom Ich befreit hat, von dieser Vorstellung eines Ichs, das grandios ist, das über den Naturgesetzen schwebt. Einstein hat also diesen Abschied vom stolzen Ich eingefordert. Das war Ausdruck seiner spinozistischen, schopenhauerianischen, philosophischen Lebenshaltung. Und Donald Trump verkörpert das genaue Gegenteil. Es ist eben die Vorstellung eines Ichs, das sich selbst zu dem gemacht hat, was es ist, dass ich und der Welt permanent aufs Neue beweisen muss, wie großartig es ist. Und das erzeugt natürlich auch einen großen Psychostress, weil die anderen natürlich herausfinden könnten, dass man gar nicht so grandios ist, wie man sich nach außen gibt. Und diese einsteinische Bescheidenheit, die führt dazu, dass man wirklich gelassener leben kann, weil man das gar nicht mehr nötig hat.
Wenn man nun, Herr Schmidt-Salomon, mit dem evolutionären Humanismus also sagen würde, die einsteinische Perspektive, die versöhnt uns mit der Zufälligkeit der irdischen Existenz. Sie öffnet uns die Augen für die grandiose Organisation des Kosmos. Sie verlagert den Sinn des Lebens dann auch in uns selbst und in unsere Verantwortlichkeit für den Mitmenschen und den Planeten. Was aber ist dann mit der Unbegreiflichkeit, dass wir sterben müssen? Was ist mit dem Tod? Gibt es da auch eine evolutionär-humanistische Tröstung? Denn den Tod, den haben die Religionen gut und sicher über die Jahrtausende gepachtet und bieten da ja ziemlich was an.
Sicherlich, wenn man diese Erzählung glauben kann, dann mag man davon profitieren. Ich glaube es aber letztlich nicht, denn viele Menschen wissen ja eigentlich, und wenn man auf christliche Beerdigungen geht, dann sieht man eigentlich kaum jemand, der sich darüber freut, dass der verstorbene Vater oder Onkel jetzt gerade
im Himmel sein soll.
Im Himmel ist und die göttliche Allmacht erfährt und die Herrlichkeit eingegangen ist. Ich glaube, dass solche Vorstellungen, die als illusionär eigentlich schon erkannt sind, wenn man sie aufrechterhält, erzeugt das eigentlich nur einen größeren Schmerz, als wenn man sich reif und erwachsen davon befreit hat. Denn das ist der entscheidende Punkt. Wenn ich mich vom Jenseits verabschiede, dann steigt der Wert des Diesseits. Weil das Leben endlich ist, ist es unendlich kostbar. Ich weiß, das Leben ist eine einmalige Chance. Und wenn ich diese einmalige Chance verpasse, habe ich alles verpasst, was man überhaupt verpassen könnte. Und deswegen ist es sehr vernünftig, sich genau darauf zu konzentrieren und auch diese Vorstellung von diesem Ich ziehen zu lassen, denn nur deshalb ist das ja so ein großartiger Schmerz. Wir alle kommen eigentlich recht gut damit klar, dass es uns vor unserer Geburt nicht gegeben hat. Warum leiden wir dann so sehr darunter, dass es uns nach unserem Tod nicht mehr geben wird? Wer begriffen hat, dass es eben diese riesigen Zonen unserer Nicht-Existenz gibt, die Jahrmilliarden, in denen wir nicht existiert haben und die Jahrmilliarden, in denen wir nicht mehr existieren werden und dass unser Leben genau das markiert, was die eine Unendlichkeit von der anderen trennt. Wenn einem das bewusst ist und wenn man das emotional und auf eine reife Art und Weise verarbeitet hat, dann kann man mit diesen Jahren, die man hier auf diesem Erdball am Rande der Milchstraße hat, vernünftig umgehen und auch sich dann am Schluss mit Anstand auch verabschieden, dann wird man möglicherweise auch begreifen, dass der Tod nicht nur etwas Schreckliches hat, sondern auch etwas Tröstliches. Denn der Tod bedeutet eben nicht nur, dass wir uns von dem verabschieden müssen, was für uns großartig war, sondern auch, dass wir uns von dem verabschieden dürfen, was wir nicht mehr ertragen können. Insofern ist der Tod tatsächlich der allerletzte Ausweg, den ein Mensch wählen kann. Und ich halte es auch für das letzte Menschenrecht, dass jeder von uns über seinen eigenen Tod bestimmen kann.
Danke, Michael Schmidt-Salomon, für dieses Gespräch.
Gern geschehen.
Das Manifest des evolutionären Humanismus, die Schrift als Buch, können Sie im Handel bestellen. Das neue Buch, Entspannt euch, eine Philosophie der Gelassenheit, von Michael Schmidt-Salomon, ist jetzt im Piper Verlag frisch erschienen. Jetzt unser philosophischer Wochenkommentar hier in Seinen Streit von Deutschlandfunk Kultur. Es geht um die deutsche Umweltpolitik. Die CDU möchte der deutschen Umwelthilfe die staatlichen Mittel streichen, spricht sich gegen Tempolimits, Fahr- und Dieselverbote aus. So mancher CDU-Politiker fühlt sich sogar unter der Diktatur des Klimagesetzes und kritisiert das Klimaengagement von Umweltministerin Svenja Schulze. Dabei ist es eine Binsenweisheit, dass es noch viel weitreichendere Maßnahmen geben muss, will man die deutschen Klimaziele 2030 nicht ebenso verfehlen wie jene für 2020 formulierten. Müsste aber nicht gerade der Erhalt der Umwelt eines der Kernanliegen konservativer Politik sein? Was gibt es eigentlich Wichtigeres, als die Grundlagen unseres menschlichen Lebens zu konservieren, zu bewahren? Nils Marquardt kommentiert.
Wer dieser Tage konservativen Politikern und Kommentatoren beim Thema Klimaschutz zuhört, der erkennt vor allem eines: wachsenden Unmut. Die Fridays for Future-Demonstrationen werden belächelt oder gar verächtlich gemacht. Die Forderung nach konsequentem Klimaschutz als Vorbote einer vermeintlichen Ökodiktatur verbucht. Aus politischer Perspektive mag das nicht unbedingt überraschen. Aus ideengeschichtlicher hingegen schon. Eigentlich müsste die Erhaltung der Umwelt nämlich gleich zwei konservativen Grundprinzipien entsprechen: der Bewahrung der Schöpfung und dem Heimatschutz. Denn sind die Pflege des Vorgefundenen, die Hege des Gewachsenen und die buchstäbliche Verwurzelung in der Natur nicht geradezu Inbegriffe des Konservatismus? Und würde die gesamte Rhetorik von Vaterland und Heimatboden nicht erst recht faul, wenn auf beidem nichts mehr wächst? Zumal es ja auch eine gemeinsame Ideengeschichte von Konservatismus und Ökologie gibt. Von der patriotisch aufgeladenen Naturverklärung eines Ernst Moritz Arndt über die waldverliebte Romantik des 19. Jahrhunderts bis zur Technikkritik Martin Heideggers wurden Konservatismus und Ökologie theoretisch immer wieder verschränkt. Und auch politisch fiel beides bisweilen zusammen. Man denke nur daran, dass die Grünen in ihrer Anfangsphase ja keine rein linke Partei waren, sondern auch viele konservative Mitglieder besaßen. Beispielsweise ihren Mitbegründer Peter Gruhl, der bis 1980 noch für die CDU im Bundestag gesessen hatte. Müsste die Rettung des Planeten heute also nicht fast zwangsläufig ein konservatives Anliegen sein? Insofern Konservative den Klimawandel nicht leugnen, so wie es die meisten Rechtspopulisten tun, würden sie darauf womöglich antworten: sicher, Klimaschutz kann man schon machen, aber bitte nur moderat, denn am Ende richtet es schließlich der Markt. Das Problem ist nur, der menschengemachte Klimawandel, dessen dramatische Folgen ja seit Jahrzehnten absehbar sind, hat mittlerweile eine derartige Geschwindigkeit erreicht, dass eine Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 2 Grad jetzt schon als unwahrscheinlich gilt. Die Zeit für moderate Maßnahmen ist deshalb praktisch abgelaufen. Denn jeder Tag, an dem das Thema weiter verschleppt wird, macht striktere Maßnahmen notwendig. Oder zugespitzter gesagt, wird nicht bald entschieden gehandelt, bleibt ökologischer Radikalismus der letzte Realismus. Tatsächlich scheint der Grund für die konservative Skepsis gegenüber dem Klimaschutz deshalb woanders zu liegen. Zum einen hindert die Betonung des Nationalen Konservative daran, eine globale Verantwortungsethik auszubilden. Selbst Roger Scruton, einer der letzten öko-konservativen Denker der Gegenwart, setzt in seinem 2014 erschienenen Buch »Grüne Philosophie« beim Umweltschutz lediglich auf lokale Fürsorgepflichten und lehnt globales Handeln ab. Wie damit der Klimawandel aufzuhalten wäre, bleibt Scrutons Geheimnis. Noch entscheidender ist jedoch, dass zeitgenössische Konservative oft keine Wertkonservativen mehr sind, sondern nur noch Strukturkonservative. Es geht bei ihnen weniger um die wertorientierte Bewahrung von Traditionen und Lebensgrundlagen, als vielmehr um die bloße Aufrechterhaltung von Machtpositionen und Privilegien. Erst vor diesem Hintergrund ist es schließlich zu erklären, dass jemand wie Verkehrsminister Andreas Scheuer zwar gerne von Werten redet, in Umweltfragen aber ganz selbstverständlich als Lobbyist der Autoindustrie auftritt. Und hier zeigt sich dann vielleicht auch ein ganz grundsätzliches Problem des zeitgenössischen Konservatismus. Er spricht von Werten, meint aber oft Interessen.
Die Umweltpolitik der konservativen Parteien, das war unser philosophischer Kommentar der Woche von Nils Marquardt. Und jetzt wollen wir uns noch mit einer philosophischen Haltung beschäftigen, von der schon Platon und Aristoteles dachten, mit ihr beginne die Philosophie überhaupt. Mit dem Staunen nämlich. Wobei es weniger um Verblüffung geht, als um das sich Wundern über Dinge, die andere für selbstverständlich halten. Erst diese Verwunderung macht laut den griechischen Denkern den Unterschied zwischen der Doxa, der bloßen Meinung und dem Wissen aus. Wie sich diese antike Sicht auf das Staunen gebildet und dann weiterentwickelt hat im Lauf der Geschichte, mit immer neuen Kodierungen und Bewertungen, das beschreibt die Literaturwissenschaftlerin Nicola Gess in ihrem neuen Buch »Staunen – Eine Poetik«. Für seinen Streit hat Etienne Röder den Band gelesen, die Autorin getroffen und Nicola Gess auch gefragt, inwieweit das Staunen heute noch subversive Kraft entfaltet.
Der Atem des Publikums stockt, wenn im Zirkus die Akrobaten in schwindelerregender Höhe ihre Kunststücke vorführen. Ob Luftakrobaten, Zauberer oder Kuriositäten wie Schlangenmenschen, sie alle versetzen den Betrachter in pures Staunen. Es ist ein Staunen gepaart mit Bewunderung über die Ausweitung des Möglichen. Nicola Gess erkundet in ihrem Buch über das Staunen dessen Relevanz für die Gegenwartskultur.
Beispielsweise Feuerwerk, es knallt, es leuchtet und alle machen ah, und nach 5 Sekunden ist das vorbei.
We must confront the reality of interstellar travel.
I'm coming back.
So wie Christopher Nolan in seinem Science-Fiction-Epos Interstellar sein Publikum über die Möglichkeit der intergalaktischen Reise staunen lässt, ließen die Automaten oder auch Zauberer im 18. Jahrhundert ihr Publikum wie Kinder staunen. Damals wurde jedoch unterschieden zwischen einem kindlichen und einem erwachsenen Staunen.
Und dieses kindliche Staunen wird dort eben als ein Staunen aus der Dummheit kritisiert, das eigentlich aus einer großen Unwissenheit und einer Leichtgläubigkeit vor allem herrührt und das mit dem Wunderglauben in Verbindung gebracht wird. Das heißt, ein Staunen, was nicht zum Wissen führt, was nicht unbedingt wissen will, sondern im Grunde genommen im Genuss dieses starken Affekts verbleibt. Und dem wird dann eben ein kultiviertes Staunen gegenübergestellt, ein Staunen, das sich mit der Reflexion verbindet, so eine Art kritischen Impuls mit sich bringt.
Gess beschreibt, wie in der Herausbildung der philosophischen Ästhetik des 18. Jahrhunderts das Staunen als grundlegende Emotion für die sinnliche Erkenntnis neu interpretiert und aufgewertet wird.
In dieser Weise wird das Staunen dann eben auch für die Philosophie insgesamt relevant, weil es gewissermaßen als Brücke fungiert zwischen der Aisthesis, der sinnlichen Wahrnehmung und der Cognitio, also unserem Denkvermögen.
Staunen und Erkenntnis. Im Grimmschen Wörterbuch des 18. Jahrhunderts ist der Eintrag über das Staunen schon ganze 40 Zeilen lang. Und das Wortfeld, mit dem das Staunen beschrieben wird, weitet sich. Staunen.
Boah.
Erstaunen.
Wow.
Verwunderung.
Voll krass.
Bewunderung.
Toll.
Ich denke, dass man die Zeitlichkeit des Staunens am besten als einen dauernden Moment beschreiben kann, als ein Innehalten im Moment.
Innehalten im Staunen, schockhafte Verwunderung, entgeisterte Starre. Das Staunen und die Zeitlichkeit werden, so beschreibt es Gess, immer wieder sehr ambivalent verstanden und beschrieben.
Zum Beispiel, wenn man sich Descartes anschaut, dann ist für ihn genau dieses Innehalten, dieses Verharren im Staunen, das beurteilt er extrem kritisch, weil er das so interpretiert, dass der Staunende dann gewissermaßen nicht den Schritt zur Erkenntnis tut, also vom Staunen nicht sich anregen lässt, um dann tatsächlich zu verstehen, worüber er staunt, sondern lieber im Staunen verharrt, das Staunen sozusagen genießt. Wohingegen das Kurzfristige eher positiv gedeutet wird von ihm, ein Staunen, was dann tatsächlich nur kurz vorkommt und dann aber den Staunenden dazu verleitet, den Sachen näher auf den Grund zu gehen.
Staunen als Analyseinstrument, als Qualitätsmerkmal, als Brücke zwischen Aesthesis und Cognitio, zwischen Sinneseindruck und Erkenntnis. Von Kulturkritikern wie Walter Benjamin, Bertolt Brecht oder auch Ernst Bloch wird dem Staunen sogar ein revolutionäres Potenzial zugeschrieben. Dinge neu sehen. Über das Staunen, die Irritation, wird der Glaube an politische Utopien erst möglich, so die These.
Aha.
Der Sprung um 100 Jahre in die Jetztzeit offenbart eine neue Kultur des Staunens. Parallel zu einer alltäglich vorangetriebenen Ökonomie der Aufmerksamkeit sieht Guess im Staunen heute noch ein ganz anderes Potenzial.
Dass es da tatsächlich um eine nachhaltige Irritation geht. Also dass das, was ich dort lese oder wahrnehme, nicht so leicht integriert werden kann in mein vorheriges Mindset, sondern dass mich das nachhaltig irritiert, dass es einen tatsächlichen Bruch bedeutet mit dem zuvor Bekannten. Dazu gehört dann eben auch, dass Staunen dann keine reine Wellness-Emotion mehr ist, sondern dass sie eben auch mit Negativität verbunden wird, dass sie unbequem sein kann, dass sie anstrengend sein kann.
I'm coming back.
Die Literaturwissenschaftlerin Nicola Guess, ihr neues Buch Staunen, eine Poetik, ist im Waldstein Verlag erschienen. Und mit diesem Lesetipp schließt Sein und Streit für heute. Nächsten Sonntag wieder.
Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.